ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Südafrika. Seit 1000 Jahren lebten in den fruchtbaren Gebieten an der Ostküste alteingesessene Gruppen mit ihrem Vieh. Das Ansehen ihrer Chiefs wurde definiert von der Anzahl ihrer Rinder.
Um 1820 wird die ganze Region erschüttert.
Dann kam das Kind der Weissagung, er, der der Himmel ist, der geheiligte Herrscher, den die Ahnen prophezeit hatten. Sein Ruhm soll strahlen bis zur Sonne und eine mächtige Nation gebären aus blitzenden Speeren und donnernden Schilden.
Ein grausamer Eroberer, der seine Nachbarn mit Krieg überzieht.
Wer sich zu ihm bekennt, der soll mächtig sein durch seine Herrlichkeit. Wer ihm spottet, sei verdammt bis zum jüngsten Tag.
Die Ausgeburt der Hölle.
Ein Held. Ein König. Nkosi Yamakosi, der König der Könige.
Heilsbringer und Teufel verkörpert in einem Mann? Ein König, der ein ganzes Volk geeint, eine Nation geschaffen hat. Der Former eines großen Reiches, dessen Taten Gewalt und Unruhe bis in die entferntesten Regionen Afrikas auslösten.
Shaka Zulu.
Shaka wird zum Mythos werden. Als überlebensgroße Identifikationsfigur ebenso wie als blutrünstiger Tyrann. Als der Mann, der das Schicksal Afrikas geprägt hat.
Shaka gilt als der Begründer des Zulu-Königreiches, das im frühen 19. Jahrhundert die größte Macht im östlichen Südafrika war. In dem Gebiet, das heute die Provinz KwaZulu-Natal in Südafrika ausmacht. Also um die Stadt Durban herum, die Region.
Der Historiker Professor Dr. Christoph Marx hat umfassend zu kolonialen und nationalen Geschichtsmythen in Afrika geforscht.
Shaka wird zugeschrieben, dass er der Gründerkönig wäre, dass er das gewissermaßen aus dem Stand dieses Großreich aufgebaut hätte. Das weiß man heute, dass das so nicht stimmt, sondern dass es da Vorläufer gab, dass er gewissermaßen die Kulmination eines längeren Zentralisierungsprozesses war. Dass er allerdings ein sehr durchsetzungsfähiger und energischer Machthaber war, sodass zumindest teilweise dieser Ruf Shakas durchaus begründet ist.
Shaka war ein militärisches Genie. Er hat die Kriegsführung der Zulu revolutioniert und sich bahnbrechende Innovationen ausgedacht.
Dass sich um Shaka ein ganzer Mythos bilden konnte, hat aber auch entscheidend mit Ereignissen lange nach seinem Tod zu tun.
Im Zulu-Krieg von 1879 erleidet die britische Armee in der Schlacht bei Isandlwana eine verheerende Niederlage gegen die Zulu.
Das heißt, sie haben eine Militäreinheit von etwa 2000 britischen Soldaten, die modern bewaffnet waren, aufgerieben mit traditionellen Waffen, waren allerdings 10 zu 1 überlegen zahlenmäßig. Aber sie haben mit ihren Speeren die britische Armee praktisch vernichtet.
Die Briten waren dadurch vorerst gezwungen, ihre Invasion in Zululand abzubrechen. Auch wenn die Niederlage letztlich am Ausgang des Krieges nichts ändern konnte. Die Schlacht bei Isandlwana gilt bis heute als eine der schwersten Niederlagen einer britischen Feldabteilung überhaupt.
Und das hat dazu beigetragen, dass der Ruf der Zulu auch in der internationalen Öffentlichkeit da nochmal einen neuen Schub bekommen hat. Und natürlich die Frage aufkam, wo kommt das her? Und da kam man auf Shaka und hat dann gesagt, ja, das ist eben dieser geniale Mann, der am Anfang steht und auf den diese ganze Entwicklung zurückzuführen ist.
Auf den Sohn eines unbedeutenden Chiefs im Hinterland der Küste. Überhöht von den Briten, um eine katastrophale Niederlage zu kaschieren. Wer war dieser Shaka Zulu wirklich? Und wo kam er her?
In der Region gab es im 18. Jahrhundert, soweit man das rekonstruieren kann, viele kleine Chiefdoms, also könnte man als Häuptlingschaften übersetzen. Das war also sowas wie eine Art Adelsanarchie, die es dort gab. Das waren kleine Einheiten von Chiefdoms, die auf Landwirtschaft basierten, die zum Teil durchaus kriegerisch waren, aber das waren keine blutigen Affären, sondern das waren oft eher Schaukämpfe. Man hat versucht, den Nachbarn die Rinder wegzutreiben.
Im frühen 19. Jahrhundert gibt es eine mehrjährige Dürre. Jetzt müssen die Chiefs um Weideland kämpfen.
Geboren um 1787, entstammt Shaka der Herrscherfamilie Zulu, übersetzt Kinder des Himmels.
Zu der Zeit ein kleiner, eher unbedeutender Clan.
Shaka ist die Frucht einer hoffnungslosen Liebe zwischen dem Häuptlingssohn Sensangakona und der stolzen Nandi vom Stamm der Langeni, die vergeblich um die Anerkennung ihrer Beziehung und ihres Sohnes kämpft.
Sein Name leitet sich vom Zulu-Wort Ishaka ab. Es bezeichnet einen Käfer, der für Unregelmäßigkeiten des weiblichen Zyklus verantwortlich gemacht wurde. Der Name verweist auf die uneheliche Herkunft. Shaka wurde versehentlich beim Brauch des Uku-Lobonga gezeugt, eine Art Petting, die eine sozial akzeptierte Form des sexuellen Umgangs junger Leute darstellte.
Von seinem Vater verleugnet, wächst Shaka in dessen Kral auf. Täglich wird er verspottet und angefeindet. Nach einem traditionellen Tieropfer dürfen er und seine Mutter zu den Langeni zurückkehren. Doch auch dort sind sie nicht willkommen. Endlich finden sie Heimat bei Nandis Tante vom Mdletseni-Clan, der vom mächtigen Stamm der Metetwa und ihrem alternden König Yobe beherrscht wird, auf den bald sein Sohn Dingiswayo folgt.
Im Alter von 23 wird Shaka dort in eine Abteilung Krieger aufgenommen, in der er 6 Jahre lang dient.
Er beweist den Mut des Löwen, zeichnet sich durch seine Tapferkeit aus und steigt zum Kriegsführer auf. Besieger der Tausend,
nennen ihn seine Gefolgsleute.
Sein militärisches Genie und seine Brutalität waren legendär.
Wiederholen die Geschichtsschreiber der Kolonialmächte immer wieder. Shakas Truppen siegen aufgrund innovativer militärischer Techniken. Unter Shakas Herrschaft steigen die Zulu von einem unbedeutenden Clan auf zu einem Volk mit Macht über einen großen Teil des Gebiets des heutigen Südafrika. Der Erfolg Shakas sei dabei auf ein unvorstellbares Maß an Grausamkeit zurückzuführen, heißt es in europäischen Quellen.
Die Quellenlage zu Shaka ist ausgesprochen problematisch. Man weiß, dass die beiden wichtigsten Autoren von Quellen, das waren 2 Kaufleute, die bei Shaka waren und die im frühen 19. Jahrhundert in der Gegend des heutigen Durban tätig waren, dass die sich brieflich abgesprochen haben, Shaka so negativ wie möglich darzustellen. Wahrscheinlich wollten sie damit eine Intervention der britischen Armee provozieren, indem sie gezeigt haben, da ist so ein Wüterich außerhalb der Kolonialgrenzen und die Briten müssen da als Ordnungsmacht auftreten und dem Ganzen ein Ende setzen.
1816 reißt Shaka die Herrschaft über die Zulu an sich. Den eigentlichen Thronfolger, seinen Halbbruder, lässt er ermorden.
Vermutlich. Die Zulu sind bei seiner Machtübernahme jedenfalls mächtigeren Herrscherfamilien tributpflichtig und zahlen viele Rinder an sie. Shaka will diese Abhängigkeit beenden.
Amabuto, ein alter Brauch. Die jungen Männer gehen im Alter von 16, 17 Jahren mit einem älteren Lehrer in die Wildnis. Dort leben sie als Gruppe, werden beschnitten und lernen zu jagen. Erst danach dürfen sie sich einen Ring ins Haar flechten.
Damit gelten sie als erwachsen und heiratsfähig.
Shaka nutzt diese Tradition zur Ausbildung von Kriegern. Die Jugendlichen lernen marschieren und kämpfen. Shaka erschafft so eine Soldatenschmiede. Er verlängert dazu die Dauer und führt neue Kampftechniken ein.
Bislang führte man Krieg mit langen Wurfspeeren und Schildern aus Ochsenhaut. Mit imposantem Geschrei wurden die Speere aus der Distanz geworfen und ließen sich recht leicht abwehren. Wenn es dabei 2, 3 Todesopfer gab, galt das schon als blutige Schlacht.
Was Shaka gemacht hat, er hat einen neuen Speer zusätzlich eingeführt, und zwar einen Speer mit einem kurzen Stiel, aber mit einer breiten Schneide, die also eher einem Schwert entsprach als einem Speer. Und das war eine Nahkampfwaffe. Und das heißt, was die Zulu gemacht haben, das war zunächst auch ein Überraschungsmoment, dass sie sich zunutze gemacht haben. Wenn ihre Gegner ihre Wurfspeere verschossen hatten, dann sind sie mit dem kurzen Speer auf die losgegangen und haben die im Nahkampf dann niedergemacht, als sie sich nicht mehr wehren konnten.
Shaka baut eine Armee mit eiserner Disziplin auf. Er herrscht und siegt mit einem kaum vorstellbaren Maß an Gnadenlosigkeit und Gewalt.
Shaka soll Frauen und Kinder aufgespießt haben, junge Männer zwangsrekrutiert und Häuptlinge unter Folter zur Gefolgschaft gezwungen haben. Nichts davon ist nachweisbar. Belegen lässt sich nur Shakas Erfolg.
Innerhalb weniger Jahre unterwirft Shaka mehrere Gruppen in der Umgebung.
Mit den erbeuteten Rindern kann er weitere Kämpfer anwerben.
Die jungen Männer der Besiegten werden von Shaka zum Teil des Amabuto gemacht.
Und hat dadurch neue Gemeinschaften zusammengeschweißt, die nicht mehr den alten Chieftains entsprachen und alle auf ihn ausgerichtet waren. Das heißt, das Neue war, bis dahin war ein, wenn es zum Krieg kam, musste der König seine großen, das heißt die anderen Chiefs, überzeugen, dass sie ihm Heeresfolge leisten. Kann man sich so ein bisschen vergleichen mit dem mittelalterlichen Kaiser, der eben die Fürsten überzeugen muss, dass es notwendig ist, dass man Zug nach Italien macht und sie dort ihre Ritter dann entsprechend mitschicken. Das war bei den Afrikanern ganz ähnlich, aber Shaka hat das durchbrochen, indem die Armee nun seinem direkten Zugriff offen stand.
Loyale Krieger zu mobilisieren durch die Entscheidung eines einzelnen Anführers. Ein Zentralisierungsschub. Shakas Armee konnte so nicht nur schneller reagieren, sondern auch größere Kontingente aufbieten.
Einer der mächtigsten Chiefs damals ist Zwide, der im Nordosten Südafrikas, nahe dem heutigen Mosambik, über die Ndwandwe herrscht. Ihn fordert Shaka um 1818 heraus.
Als Zwides überlegene Streitmacht zwischen 8.000 und 11.000 Mann stark ausrückt, zieht sich Shaka, der nur über 4.000 Krieger verfügt, zurück. Das Vieh lässt er wegbringen, die Felder abbrennen. Das vom Hunger geschwächte Heer überfällt er. Tausende Kämpfer der Ndwandwe werden getötet. Zugleich überfallen Trupps von Shaka Zwides Hauptstadt. Sie schleichen sich Siegeslieder der Ndwandwe singend ein und ermorden alle, die sie finden können, auch Frauen und Kinder.
Was genau davon wahr ist? Schwer zu sagen.
Mit dem Sieg steigt Shaka zum mächtigsten Herrscher der Region auf. Shaka herrscht auf dem Höhepunkt seiner Macht über ein Gebiet von etwa 20.000 Quadratkilometern mit rund 250.000 Einwohnern mit einer Armee von 20.000 Kriegern.
Die eher unbedeutenden Zulu werden unter Shaka zur Hegemonialmacht. Später zum Namensgeber für die gesamte Bevölkerung.
Zulu, Kinder des Himmels.
Ein attraktiver und prestigeversprechender Name. Man darf sich das Zulu-Reich dabei nicht als eine Art Nationalstaat nach europäischem Verständnis vorstellen. Die Chiefdoms verstehen sich nicht als kulturelle Einheiten. Sie definieren sich über ihre Loyalität zum Chief. An Sprache, Kleidung und so weiter ändert sich nichts.
Dass der große König Shaka in einem gewöhnlichen Haus lebt, ist für europäische Besucher enttäuschend.
Umso auffälliger erscheint die gotteslästerliche Ehrerbietung, die man Shaka angedeihen lässt.
Hier kommt der große Elefant. Macht Platz, der unbesiegbare Löwe nähert sich.
Das waren vor allem die Missionare, die dann anfingen, das als Kennzeichen zu nehmen für eine afrikanische Despotie. Und der Inbegriff der afrikanischen Despotie wurde Shaka. Also der wurde richtig aufgebaut, das ist so der Erzbösewicht und an dem kann man das messen.
Shaka wird im 20. Jahrhundert immer wieder mit Idi Amin verglichen, dem berüchtigten Diktator, der in den 1970er Jahren über Uganda herrschte und als Schlechter von Afrika in die Geschichte einging. Sogar mit Stalin und Hitler wird Shaka im selben Atemzug genannt.
Das zeigt eben, hier ging es den Europäern vor allem darum, eine Art Feindbild aufzubauen, ein Schreckgespenst der Afrikaner. Und dahinter steckte die Idee, Afrikaner sind nicht in der Lage, sich selbst zu regieren. Das artet immer in eine Tyrannei aus. Und deswegen müssen die Weißen das machen. Und das war eben die Legitimationsideologie für den Kolonialismus und in Südafrika dann für die Apartheid.
Die Ausdehnung von Chakas Herrschaftsgebiet, der immense Zuwachs an Macht, versetzt die Stämme Südafrikas in Unruhe. Viele ziehen die Flucht der Unterwerfung vor. Über Jahrhunderte gewachsene Bevölkerungsstrukturen geraten in Auflösung.
Mfikane nennt man diese Ära der südafrikanischen Geschichte. Zwischen 1817 und 1840.
Mfikane, übersetzt Vertreibung, Zerstreuung, Zerquetschung.
Eine Zeit von Gewalt und Krieg, einhergehend mit dem Aufstieg der Zulu unter ihrem erbarmungslosen Herrscher Chaka.
Chaka wird in der europäischen Geschichtsschreibung zum Sündenbock, der allein für Mfikane verantwortlich gemacht wird. Diese viel zu eindimensionale Begründung lautet ungefähr so.
Chakas Kriege und Vertreibungen verursachen regelrechte Völkerwanderungen. Die Stämme begannen sich nach Chakas Vorbild zu militarisieren, übernahmen den Zulu-Speer. Andere flohen weit ins Hinterland bis zum Viktoriasee. Alle Bewegung, die vom Zulu-Reich, die von Chaka ausging, der Angst und Schrecken verbreitete.
Man hat deswegen auch schon im 19. Jahrhundert Chaka dann natürlich mit Attila verglichen. Also der war dann der Bösewicht, der diesen ganzen Prozess ausgelöst hat. Man weiß heute, dass der Mfikane ein viel komplexerer Prozess war und dass hier Fernwirkungen des Kolonialismus wahrscheinlich eine viel größere Rolle spielten. Fernwirkungen auf der einen Seite durch Handelsgüter, die in die afrikanischen Königreiche kamen und dort zu einer Destabilisierung beigetragen haben. Das waren natürlich Waffen, das waren aber auch Kleidung, Luxusgüter, womit die Könige sich noch mehr hervorheben konnten gegenüber der Bevölkerung, aber auch Emporkömmlinge, die sich dann ein größeres Sozialprestige zulegen konnten als etwa traditionelle Chiefs. Und das hat natürlich zu Konflikten geführt.
Erst Ende der 1980er Jahre relativiert die europäische Geschichtsschreibung die These, der Tyrann Chaka sei allein verantwortlich für die Periode des Chaos, Mfikane.
Mfikane war eine überlebensnotwendige Reaktion der Bevölkerung auf Dürre und Hunger und auf den Sklavenhandel, den die Portugiesen und Briten vorantrieben.
Mfikane war eine Zeit der Gewalt von Schwarzen gegen Schwarze.
Eine These, erdacht von den Befürwortern der Apartheid.
Erdacht vor allem in der Hinsicht, dass die grausamen Wilden die behütende Herrschaft der ach so zivilisierten Weißen benötigen würden, um sich nicht gegenseitig umzubringen. Verschärft wurde die konfliktreiche Situation in Südafrika dabei von den Weißen. Durch die landhungrigen Vortrekker, die Pioniere der burischen Bewohner der Kapregion, und die ab 1820 neu eingetroffenen britischen Siedler.
Also ein insgesamt viel komplexerer Vorgang, als man ursprünglich gemeint hatte. Und hier muss man sehen, das entspricht natürlich auch einem moderneren Geschichtsbild, weil diese Vorstellung Chaka oder andere König sind, das ist natürlich die Vorstellung, große Männer machen Geschichte. Während man heute vielmehr auch die Strukturen sich anschaut.
Chaka mag ein machthungriger Herrscher gewesen sein. Zum Mfikane trugen viele Chiefs, Faktoren wie Dürre und die immer größere Einflussnahme der Europäer im südlichen Afrika bei.
Chaka, Nkosi Yamakosi, der König der Könige, fällt 1818 einer Verschwörung zum Opfer.
Er wird von seinen Halbbrüdern Mlangana und Dingane, der ihm als König nachfolgen wird, ermordet.
Der neue König, Dingane, wird am 16. Dezember 1838 in der Schlacht am Blood River durch den Burenführer Andries Pretorius vernichtend geschlagen. Die Zulu-Hauptstadt, Umgungudlovu, vier Tage später zerstört. Die staatliche Unabhängigkeit endet 1879 im Zulu-Krieg mit der Niederlage gegen die Briten. Und die arbeiten folgenschwer am Mythos von Chaka. Christoph Marx.
Was ich selber für ganz wichtig halte, das ist die Funktion, die dieser Chaka-Mythos in der Apartheid hat. Dass das für den Apartheid-Staat ganz wichtig war, dass man so einen Afrikaner hat, den man als den sprichwörtlichen Bösewicht darstellen konnte und dann sagen konnte, da seht ihr, wenn man Afrikanern die Herrschaft überlässt, das kommt raus dabei.
Es war nicht der Mann Chaka, der so maßgeblich die Geschichte Südafrikas geprägt hat. Es war der Mythos Shaka. Als Sündenbock einerseits, als Nationalheld der Zulu andererseits.
Er war in vielem jemand, der ein guter Imitator war und jemand, der rezipiert hat, aber eben sich das zunutze gemacht hat. Das muss man sehen, das ist typisch, das findet man in Kriegergesellschaften, dass Krieger darauf angewiesen sind, von ihren Gegnern zu lernen und deswegen rezeptionsbereiter sind als andere und deswegen schneller Innovationen, insbesondere was natürlich Krieg und Waffen betrifft, von anderen übernehmen und sich zunutze machen. Shakas Leistung besteht wahrscheinlich wirklich in der Amabuto-Organisation, dass er über die reine Militärstruktur hinaus das auch politisch genutzt hat, um seine Macht als König dann nochmal zu steigern, dass er den direkten Zugriff auf die Armee hatte. Also das würde ich sagen, das ist der historische Kern, auf den man sich beziehen kann. Und drumherum ist ein Wildwuchs an Mythen, an europäischen Männerfantasien und allem Möglichen, was leider nicht ausrottbar ist. Also das wird den Shaka wahrscheinlich noch weiter begleiten.
Als aber seines Halbbruders Dinganes Speer Shaka von hinten durchbohrte, drehte sich der große Elefant zu seinen Mördern. Und Mlengana und Dingane wichen furchterfüllt zurück, als er ihnen in die Augen blickte. Sterbend sprach er zu ihnen: Ihr tötet mich, weil ihr glaubt, selbst Häuptlinge zu werden, wenn ich tot bin. Doch ihr irrt euch, denn der weiße Mann wird kommen. Und es ist er, der über euch herrschen wird. Und ihr werdet seine Diener sein. Bei Sonnenuntergang ließen Mlengana und Dingane Shakas Leichnam auf eine Anhöhe bringen, damit sein Leichnam von den wilden Tieren gefressen werde. Als sie am nächsten Tag jedoch nachschauten, was von Shaka übrig geblieben war, erschauerten sie. Kein Raubtier hatte den Körper angerührt, keine Krähe nach seinen Augen gehackt. Da überkamen sie große Angst. Und Dingane befahl, Shakas Körper schnell zu begraben, weil er fürchtete, der Besieger der Tausend würde wieder auferstehen.
Frank Halbach war auf Spurensuche nach dem historischen Shaka. Dem Sohn eines unbedeutenden südafrikanischen Chiefs, der zum legendenumwobenen und umstrittenen Herrscher der Zulu wurde. Wenn Sie noch mehr über afrikanische Geschichte und den Kolonialismus hören wollen, empfehlen wir Ihnen den Podcast Alles Geschichte mit der Staffel Afrika. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Link und weitere Informationen haben wir auch in die Shownotes gesetzt.